ARD.
Ja, was für Zeiten, Richtling Plus 1, eine neue Folge, heute wieder mit einer anderen Nummer 1, einer, der sich in die erste Liga gespielt hat, über, also erste Liga der Nörgler am politischen und eher gesellschaftlichen, vor allem persönlichen Leben, der über den Alltag der Welt hinausgeht, zum Beispiel über Dinge, wenn die Grünen wieder mal ihr Erstzugriffsrecht auf bestimmte politische Themen verteidigen. Zum Beispiel sagen, wenn einer die Brandmauer einreißt zur AfD, dann sind wir das, wenn es auch nur im EU-Parlament ist und nur beim Freihandel. Aber die Grünen werden immer outer, AfD legt zu, man braucht sie vielleicht noch, dann will man pfleglich mit dieser AfD umgehen. Und so gehen ja auch viele EU-Staaten pfleglich um mit dem AfDler Trump. Den brauchen wir sicher auch noch, auch wenn er schon viele AfD-Ideen in die Praxis umsetzt, weniger Migranten zum Beispiel. Da macht seine Migrationsbehörde Eis nicht mal halt, vor einem Fünfjährigen wegen illegaler Existenz. Und wie beliebt Rassismus und Diskriminierung sind und zum Alltag gehören, das sieht man daran, dass ein Verleumder und übler Nachredner und Denunziant und Lügner eine Riesenplattform bekommt in einem Riesenunterhaltungsformat. Da hat Gil Oferim sicher mehr Glück als seine Opfer. Also das alles seziert mein Gast heute. Da, wo Politik und Gesellschaft anfängt, nämlich im Menschlichen, ja, in der Zweierbeziehung, in der Kindheit, in der ewigen Auseinandersetzung mit denen, die direkt einem zu schaffen machen, Freunde, Partner, Eltern. Ne? Er geht an die Urzelle des menschlichen Miteinander, an die Wurzel, an die Herkunft und versucht seit Jahrzehnten zu bewältigen, dass seine Eltern an ihm den PISA-Schock verarbeiten wollen, weil sie selbst Lehrer sind und damit wohl ein gewisses eigenes Versagen empfinden, nicht genügend Beitrag geleistet zu haben, die Ergebnisse der PISA-Studie zu verbessern. Also immerhin hat ihr Sohn studiert und könnte als Diplompsychologe durchaus durch die Welt geistern, dass er das nicht tut, sondern stattdessen öffentlich seine Eltern immer wieder verarbeitet, werden die wahrscheinlich werten als permanente Niederlage. Wir erklären das selbst mit ihm. Herzlich willkommen, wer es noch nicht gemerkt hat, Bastian Bielendorfer.
Hallo, meine Lieben. Hallo, Matthias.
Hallo. So, ich hoffe, es ist einigermaßen gut umrissen zu haben, aber wir kommen noch im Laufe des Gesprächs noch weiter dazu.
Bitte, erstmal, bitte.
Vielen Dank erstmal, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir kennen uns nicht persönlich. Also ich meine, wir haben, wie ich gerade von dir gehört habe, wir haben vielleicht ja schon mal voneinander gehört. Also deswegen will ich dich mir ganz kurz vorstellen, also jedenfalls denen, die es hören, und sage das, was die meisten von dir schon wissen. Du warst, also ich habe das gelesen, ist ja unglaublich, Außenreporter bei Vox und dann hast du was Moderation gemacht und ja, ich weiß, du kannst alles nicht mehr hören, beim Wissensmagazin, wöchentliche Radio-Comedy-Sendung und bei Let's Dance warst du dabei und Spendenmarathon und Soloprogramme und Podcasts und Bücher. Also
Ein Tausendsasser.
Nicht nur das, du hast in 15 Jahren, glaube ich, wie lange arbeitest du schon, ein Lebenswerk vollendet und wenn man dein Programm anschaut, wo es immer darum geht, Lehrerkind und Klassenverhat und Mutter ruft an.
Na, da geht's gar nicht mehr drum. Also nein, gar nicht. Seit viel. Meine Mutter ist tot, Matthias, seit 8 Jahren. Mein Vater ist 75 Jahre alt und lange berentet. Ich habe vor 15 Jahren mal davon angefangen, aus Lehrerhaushalten zu erzählen, weil ich halt bei Wer will Millionär war und da so einen lustigen Auftritt hatte. Aber ich habe schon lange, lange damit aufgehört, darüber zu sprechen. Aber klar, auch mit dir spreche ich gerne nochmal darüber.
Wenn nein, du nein.
Ich bin jetzt 41. Wow. Es ist ein wenig, es liegt ein bisschen hinter mir. Es ist aber völlig in Ordnung. Wir können auch gerne über Vergangenes sprechen. Das ist ja auch
nein,
schön.
Nein, das ist gut. Ich finde es ja gut, wenn du dich davon gelöst hast. Es war nur so in der Rückschau. Also ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt, glücklicherweise. Wenn du das, eines muss ich loswerden. Ich will mich nicht draufsetzen, aber weil du es gerade schon ansprichst, finde ich das ganz interessant. Du hast ja also dann teilgenommen beim ersten Mal, Wer wird Millionär? Das ist ja diese, da gibt es ja viele Sondersendungen. Ich war also für Lehrer oder auch für was weiß ich. Eine berühmte Sondersendung ist ja die 3-Millionen-Variation. Die gab es gleich 10-mal. Und du hast inzwischen, glaube ich, 3, 4, 5-mal teilgenommen bei Wer mit dem diese 3 Millionen hat bisher noch niemand erreicht, außer dir. Du bist ja der Einzige, der die 3 Millionen gewonnen hat.
Ich bin der Einzige, der die 3 Millionen gewonnen hat. Ja. Das wäre eine schöne Konklusion. Ich habe 32 gewonnen.
Ja, nicht in der Sendung.
Aber
wenn damals in der ersten Sendung dieser Verlag nicht angerufen hätte, mit dir Bücher zu machen, ja, und du nur die 3 Millionen gewonnen hättest, hättest du wahrscheinlich furchtbar verloren.
Absolut. Also sagen wir mal so, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich mein heutiges Schicksal, meinen Status quo eintauschen würde für die, damals ging es ja bei mir um 1 Million, ob ich das dafür eintauschen würde, würde ich es nicht tun. Das, was mir passiert ist, ist eine sehr ungewöhnliche Herkunftsgeschichte, ja, eine sehr außergewöhnliche. Die meisten Menschen, die unseren Job machen, tun das ja aus einem kreativen Impetus heraus. Ich habe auch gerne immer kreativ gearbeitet. Ich hätte aber niemals die Angstfreiheit und die Sorgenfreiheit gehabt, so auf die Bühne zu gehen und sagen wir mal ein Buch zu schreiben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man ein Buchmanuskript hat, dass dieses wirklich verlegt wird und wenn es verlegt wurde, dann auch von Menschen gelesen wird, ist gleich null.
Ja,
das muss man realistisch sehen. Ja. Und ich habe halt großes Glück gehabt, diese 15 Minuten Fame, die ich da für mich hatte, 15 Jahre lang zu nutzen und darauf eine Karriere aufzubauen, die ja mittlerweile mich in große Hallen in Deutschland führt und dass viele Menschen sehen wollen, was ich mache. Das ist sehr schön. Ich bin phänomenal, sehr dankbar dafür.
Ja, phänomenal. Hast du denn vor deinem ersten Auftritt, war das deine Intention, da hinzukommen?
Überhaupt nicht. Ich hatte gar keine Intention. Ich war Kellner, der Psychologiestudent,
ja,
und ich wollte gerne ein bisschen Geld gewinnen, wobei auch schon 32.000 Euro eine Summe waren, die zu meinem damaligen Lebensstandard unfassbare Steigerung bedeuteten. Ich habe immer gerne Stories erzählt. Ich habe bei Poetry Slams teilgenommen. Das ist so eine Vortragsart, wo man, kennst du wahrscheinlich.
Ja, ja.
Das war damals, da stand ich auf den Bühnen mit Thorsten Sträter. Das war unser erster Auftritt überhaupt in Dortmund im Sub Rosa vor 30 Leuten. Und ein paar Monate später war schon Wer wird Millionär. Und dann habe ich aus dieser winzig kleinen Poetry Slam Veranlagung, dass ich gerne kleine Texte geschrieben habe, halt ein Buch zusammengezimmert. Und das hat erstaunlich viele Menschen erreicht.
Toll, unglaublich. Ja, toll. Du hast also in diesen ersten Jahren, wenn jetzt heute nicht mehr, hast du ja also deine Eltern verwurschtelt. Also du machst es nicht mehr. Hast du dich mit deinem Vater ausgesöhnt oder war das wirklich, ist es wirklich so oder hast du das ja auch provoziert, also in der Öffentlichkeit? Also diese
Nein, musste ich gar nicht. Ich komme aus einem klassischen westfälischen Bildungshaushalt. Meine Mutter war Lehrer in meiner Grundschule, mein Vater war Lehrer in meinem Gymnasium, mein Onkel war der Direktor. Das waren alles Dinge, die ich erzählt habe, die der Realität entstammten. Ich hatte wirklich Eltern, die gut befreundet waren mit meinen Klassenlehrern, die sagen wir mal, auch im Fernsehen mich live korrigiert haben und ich bin trotzdem sehr versöhnt mit beiden. Meine Mama lebt ja nicht mehr, aber mein Vater, unser Verhältnis ist gut, ist alles in Ordnung. Es wurde auch ich habe 5 Bücher geschrieben, wovon zumindest 3 sich ziemlich zentral mit meiner Familie und dieser ganzen Lehrerkind-Geschichte beschäftigen. Mhm. Und ich habe all diese Bücher, Manuskripte ihnen natürlich vorher immer gegeben, weil ich Angst hatte, dass es zur Rückmeldung käme, so im Sinne von, das kannst du doch nicht, das geht doch nicht, du kannst doch solche Privatheiten hier nicht. Das Einzige, wo meine Eltern sich jemals beschwert haben, waren, dass ich unsere Wohnzimmercouch als Kunstleder bezeichnet habe. Damit konnte meine Mutter nicht leben. Was würde das denn für ein Bild nach außen abgeben? Sonst waren sie mit allem einverstanden.
Ich finde ja interessant, dass du deinen Eltern das gegeben hast, praktisch zur Korrektur oder zum Redigieren irgendwie. Es erinnert mich an eine Geschichte, die ich minimalistisch im Vergleich dazu hätte ich im Leben nicht gemacht. Ich weiß, dass ich einmal ganz am Anfang ein Programm hatte und eine alte Frau dargestellt habe. Da ging es dann darum, irgendwie um die Vereinsamung im Alter. Also es ging jetzt nicht, es war keine Kritik an der Gesellschaft, nicht an der Frau, sondern an der Gesellschaft. So. Und es gab dann hat sie also geplaudert und erzählt von einem Nachbarn, dass der sich also vergast hätte im Auto in seiner Garage. Und meine Mutter kam dann eine der wenigen Male und sagte, das war also bitte in den 70ern, Ende 70er, da war die Situation noch anders wie heute. Meine Mutter kam dann und sagte, also du kannst das Wort vergasen nicht benutzen, das ist unmöglich, das assoziiert man gleich mit der Vergasung der Juden und so weiter. Und sag ich, das ist ja auch eine schlimme Geschichte für den Mann und für die Familie, dass er hat sich mit den Autoabgasen vergast. Du kannst also, so bewältigt man Vergangenheit nicht. Und ich habe es also brüsk abgelehnt, das auch zu ändern aufgrund des Einwandes meiner Mutter. Die Folge war, dass ich tatsächlich an dem Abend, das war die Schlussnummer des Abends, und ich habe wirklich an dem Abend an dieser Stelle totalen Blackout gehabt. Es war die letzte, aber total. Und ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ich wusste nicht mehr, wie es angefangen hat. Und ich saß da und es war die letzte Nummer. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich einfach angefangen. Entsprechend meiner Natur habe ich sie sehr schnell gesprochen, diese Nummer. Und dann versuchte ich, den letzten Satz zu wiederholen. Und dann nochmal und dann, ich habe glaube ich 10-mal die letzten 2 Sätze wiederholt, dann fingen an die Leute sich kaputt zu lachen drüber und von da an habe ich die Nummer, allmählich kam es dann wieder zurück, ich habe die Nummer dann ganz anders angelegt und viel breiter und so weiter, aber ich hätte also ab nicht gehört auf meine Mutter und auf meine Eltern, was niemals.
Also sagen wir mal so, inhaltliche Kritik hätte ich wahrscheinlich auch nicht angenommen und hätte nicht unbedingt Sachen arretiert, aber natürlich kenne ich auch das Gefühl des Blackouts, ist mir zum Glück sehr selten passiert.
Das war nur einmal
bei mir. Ja, da bewundere ich dich. es ist mir auch durchaus mal passiert, aber der Vorteil ist ja, dass wir eine gewisse Werkzeugkiste bei uns haben, die wir dann aufmachen können und dann notfalls switchen. Die wirkliche Meisterschaft liegt darin, das Publikum das nicht merken zu lassen, dass du gerade schwimmst. Ist mir aber allerdings, ich erinnere mich sehr gut an eine Show in Potsdam, die ich dort mal gespielt habe und mein Tourbegleiter, der oft bei mir ist, der die Shows auch immer wieder sieht, der saß in der 3., 4. Reihe und der guckte mich nur so fassungslos an, weil ich halt einfach ganze Nummern des Programms vergessen habe. Und das ist natürlich schon blöd, weil, wie du ja weißt, aus der Dramaturgie von Programmen etc. manchmal Nummern aufeinander aufbaut. Und wenn du eine ganze Nummer vergessen hast und darauf dann nochmal einen Rückbezug nehmen willst, hast den Leuten davor aber die Nummer gar nicht erzählt. Das machte diesen Abend zu einer nicht enden wollenden Katastrophe. Der Witz war, dass die Leute das sehr genossen haben, weil an sich mag das Publikum ja unvorbereitet. Das Publikum, solange sie immer noch das Gefühl hast, dass du eine gewisse Souveränität hast bei dem, was du tust, verzeihen sie es dir.
Ja, genau.
Du bist ja mehr Kabarettist, als ich das bin. Und ihr arbeitet ja stärker mit sagen wir mal, sehr stark memorierten Texten und ich rede relativ, also ich habe keinen Text für jeden Abend, ne? Ich habe gar keinen Text, ich habe nur Stichworte und alles, was da inzwischen stattfindet, fülle ich mit mir irgendwie und es funktioniert. Das ist der Vorteil, dass ich das nicht, diese, nennen wir es mal, fehlende Akkuranz liegt nur daran, dass ich nun mal weniger akkurat sein muss als ein politischer Kabarettist. Du kannst nicht Namen vertauschen, du kannst nicht Daten vertauschen. Bei mir ist das relativ unerheblich. Bei mir geht es am Ende nur darum, dass die Leute lachend nach Hause gehen. Und das macht es für mich deutlich einfacher, dass ich da nicht so eine theatralische Struktur habe, sondern halt einfach weiß, die Nummer ist halt so und das erzähle ich dann. Und ich weiß natürlich, hier kommt die Pointe. Und die sollte ich auch tunlichst erreichen, weil sonst versandet das Ganze. Das funktioniert meistens. Ich beneide Kabarettisten wenig darum, weil ich finde, dass das ein kleiner Fehler, das kann bei mir natürlich auch passieren, aber ein kleiner Fehler kann eine wahnsinnig lustige Nummer zu einer wahnsinnig wenig lustigen Nummer machen. Das kann eine fehlende Betonung sein, das kann eine falsche Aussprache sein.
Ja, ne? Oder ein leichter Versprecher, irgendwie nur zu stolpern über irgendein Wort oder so. Genau. Das ist schon so, du hast recht, dass ich, also das betrifft, es gibt viele, die ähnlich arbeiten, also nicht ganz so extrem wie du, sondern aber die auch jetzt, also bei mir ist es so, dass ich schon auffasse wie eine Komposition eigentlich, also dass ich schon den Abend habe. Du weißt selber, dass wenn du vor Publikum arbeitest, dass viel dazukommt. Also sind keine ganzen Nummern, manchmal sind es nur halbe Sätze. Manchmal merkst du in der Nummer, dass die Menschen schon vorher was kapieren, als du es erläuterst, oder du brauchst noch einen Halbsatz dazu. Das kommt dazu. Also, aber ansonsten ist es wirklich ich sage mal gerne, wie so, es ist mehr wie eine, nicht ganz, also wie eine Symphonie, die man aufführt. Also es hat schon einen Rahmen, der seinen Anfang und sein Ende hat. Ja.
Und das hat ja eine große Qualität, wenn man das kann. Ich bin damit nicht gesegnet. Ich bin ein Dampfplauderer im besten Sinne des Wortes.
Ja, das muss man auch können. Das weiß ich nicht, ob ich das könnte, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich habe mir ein paar Sachen angeguckt von dir, wo ich sage, Donnerwetter, also so drauf loslegen. Und dann, wenn du jetzt schon sagst, du hast nur Stichworte, das ist schon beeindruckend. Also das könnte ich nur wieder nicht.
Ja, jeder findet am Ende das Instrument, das für ihn funktioniert.
Ja, ist richtig.
Ich würde sagen, du sitzt an der Violine und ich an der Pauke.
Ja, wobei die Pauke auch sehr präzise eingesetzt werden muss.
Ja,
Ich wollte zu einer, zu unserem Gespräch zurückkommen, also zu dem, wir haben ja eine gewisse Struktur, das heißt, du hast ein Thema mitgebracht, ich habe auch ein Thema mitgebracht, da kommen wir, ich habe aber eine Frage vorher noch. Ich habe gelesen, dass du also an sich durch das Mobbing, was dir geschehen ist, worüber weiß ich nicht, aber dass du dadurch gelernt hast, schneller zu denken, schneller zu sprechen, schneller zu reagieren. Und daraus ergibt sich die Frage natürlich, Gründe auch für die persönliche Weiterentwicklung eines jeden, ist eigentlich Mobbing nötig, damit Kinder einfach besser wieder durchs Leben kommen später? Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist ein schöne Satire auf das, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass Gegenwind für Kinder nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, dass es kaum etwas Tragischeres gibt als Kinder, denen nicht widersprochen wird oder die nicht lernen, dass das Leben uns Herausforderungen stellt. Also ich bin kein Freund dieser Helikopterkultur, in der Kinder mit einem Jahr faktisch in Zellophanfolie eingerollt werden, dann mit 20 aus der Zellophanfolie wieder ausgerollt werden. Ich habe durchaus Gegenwind in meinem Leben erlebt. Mobbing habe ich auch erlebt, weil ich mehrere Charakteristika hatten, die in meinem Sozio-Top nun mal nicht ankam. Also ich bin in Gelsenkirchen-Rotthausen, in einem der ärmsten Stadtteile in Deutschland geboren und aufgewachsen, in einem wohlsituierten Lehrerhaushalt. Aber ich habe mich nicht für Fußball und für Schalke interessiert. Ich war übergewichtig, ich habe gern Bücher gelesen. Das sind alles Dinge, die in einem Umfeld wie Gelsenkirchen, wo ich aufgewachsen bin, wirklich keine Rolle spielen und wo man nicht gut ankommt. Dann war ich noch der Sohn des Lehrers. Also ich hatte mehrere Arschkarten parallel gezogen. Und ja, ich glaube schon, dass diese Erfahrung mit Ausschluss, diese Erfahrung mit nicht so wahrgenommen werden, wie man ist oder vielleicht auch nicht anerkannt werden. Komik ist auch nur Schmerz und Tragik plus Zeit. Und viele Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere als Comedian verarbeitet habe, was du eben sagtest, Lehrerkind und so, waren eigentlich natürlich tragische Geschichten, die ich ins Lustige umgedeutet habe. Und das, was ich heute auf der Bühne tue, ist in manchen Dingen auch nicht so anders. Also ich nehme Absurditäten unseres Alltags und führe sie auf und die Leute erkennen sich darin wieder. Mhm. Ich habe aber meinen Frieden mit all dem gemacht, was ich tue. Und ich bin ganz dankbar dafür. Also andernfalls wäre ich normal, ich bin Diplompsychologe, ich habe das diplomiert, ich habe das zu Ende gebracht. Aber sonst würde ich heute wahrscheinlich in einer therapeutischen Einrichtung arbeiten oder im Gefängnis, wo ich längere Zeit gearbeitet habe während meines Studiums. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag mit irgendwelchen Serienmördern reden müsste, dann ist es doch viel schöner, in der Liederhalle aufzutreten.
Ja, das ist sehr schön. Du, dann kommen wir mal zu deinem Thema. Was ist denn dein Thema heute für uns?
Du hattest mich nach dem Thema gefragt. Was mich die letzten Wochen wirklich beschäftigt, wahrscheinlich nicht nur mich, sondern viele Menschen auf der Welt, ist KI, Robotik, alles, was uns bevorsteht. Ich habe vor 2,5, 3 Jahren mal ein Interview von Richard David Precht gesehen, den man ja durchaus kritisch sehen kann, aber man kann ihm nicht unterstellen, dass er ein Dummkopf wäre. Der Mann hat schon ein relativ umfassendes Wissen und der damals prognostizierte lange oder einige Zeit bevor diese ganze ChatGPT-Blase, Optimus von Tesla und all das kam, dass uns artifizielle Intelligenz und besonders Robotik vor eine unfassbare Schwelle an Arbeitslosigkeit stellen wird. Und ich glaube, dass wir genau an diesem Punkt langsam sind. Ich sehe das in meinem Umfeld, ich sehe das bei Autoren, ich sehe das bei allem, was im grafischen Bereich stattfindet. Und wir werden das in allen analogen Berufen lernen. Also ich kann jedem nur abraten, jetzt eine Ausbildung zum Speditionsfahrer oder überhaupt, also alles, was von Robotik übernommen werden kann, und das sehe ich durchaus kritisch, ich will das nicht positiv formulieren, wird von Robotik übernommen werden, weil es wird in 10 Jahren niemand mehr LKW fahren. Es wird in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mal jemand, also selbst Chirurgen werden nicht mehr gebraucht werden, weil die Fortschritte auf dem Gebiet so groß sind, dass keine Klinik sich einen hochbezahlten Chirurgen mehr leisten wird, wenn sie theoretisch einen Computer dafür nutzen kann. Radiologen, viele Berufe, auch höher gestellte Studienberufe werden wegfallen und wir stehen, glaube ich, einer Zeitenwende bevor, die aufgrund verschiedener Umstände von der Politik in keinster Weise abgefedert wird. Wir werden nun mal von älteren Menschen regiert. Unser Bundeskanzler ist 70. Und ich glaube sogar, dass in der Bundesregierung noch mehr fähige Menschen sitzen als zum Beispiel in der deutlich mehr fähige Menschen als in der US-Regierung. Ich habe letztens einen Computer- und KI-Wissenschaftler gesehen, der hat gesagt, wenn er mit Menschen sprechen möchte, die auf diese Welle vorbereitet sind, dann spricht er meistens mit Leuten aus dem Politbüro in China, Weil das sind alles gelernte Ingenieure. Die wissen, was auf uns zukommt. Völlig fernab ihrer politischen Ausrichtung. Aber die Chinesen haben einen ganz anderen Blick auf das, was KI bedeuten wird, als das, was wir jetzt zum Beispiel, ich würde gerne mal ein Gespräch von Merz darüber sehen, was er glaubt, was das für den Arbeitsmarkt bedeutet. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren vor 10, 15, 20 Millionen Arbeitslosen stehen werden und keine Ahnung haben werden, wo wir diese Leute hinschicken sollen.
Das ist wahrscheinlich möglich. Die Frage ist, wie ist das zu... Das ist nicht zu stoppen, ne? Muss man ehrlich sagen. Denn du,
wenn man ehrlich ist, ist es nicht mehr zu stoppen.
Nein. Nein.
Also ich glaube, ja, wir haben den Punkt, den Point of No Return lange verlassen.
Ja.
Und am Ende ist ja alles, was der Mensch tut, immer eine Machbarkeitshypothese. Und wenn es machbar ist, werden wir es tun. Das hat man bei der Atombombe gesehen, bei der Wasserstoffbombe und auch bei KI.
Ja.
Dann werden wir die Menschheit vernichten. Oder die KI wird die Menschheit vernichten. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir wider aller Gefahren, wider aller Bedenken, wider aller Risiken, die uns bevorstehen, trotzdem immer weitergehen und es einfach machen. Und im Moment gibt es nun mal ein Rennen aller großen KI-Unternehmen weltweit, um die erste, man nennt das ja mir fällt der Begriff gerade im Englischen nicht ein, aber einer selbstbewussten KI, einer Intelligenz, einer Superintelligenz. Und das wird in den nächsten Jahren erreicht werden. Und dann stehen wir vor einem ganz anderen Problem.
Weißt du, dass man nichts dagegen tut, hat natürlich auch mit der Bequemlichkeit zu tun, wenn ich denke, oder auch mit einer Reduzierung von Fähigkeiten durch KI oder durch Hilfsassistenten. Das fängt ja in kleinen Teilen schon an. Also wenn du Hilfsassistenten nimmst, was weiß ich, wenn du ein modernes Auto nimmst, das piept, wenn einer kommt, das piept, wenn du einparkst und so weiter, und du fährst dann ein Auto mit, das 15, das 20 Jahre alt ist, du denkst nicht mehr dran, das nicht gepiept. Also es nimmt dir Fähigkeiten weg. Das ist also in kleinen Teilen auch. Und das andere ist natürlich die Bequemlichkeit. Das heißt, du nutzt das, du gibst ein Stichwort ein, in KI, es geht schnell und so weiter. Also diese Selbstreduzierung ist ja, mir fällt immer ein, wie in den 70er Jahren oder 80er, wie Fernsehen eben ganz dominant war, und die Leute haben sich einfach davor geknallt und einfach geguckt, ohne zu überlegen, habe ich was von dieser Sendung, also abends müde auf die Couch gelegt und dann halb eingeschlafen dabei. Und diese unkritische Konsumation hilft natürlich irgendwie, das voranzutreiben, also nicht mal einen Gegenpol für sich selber zu setzen irgendwie. Deswegen wird es wahrscheinlich so ausgehen, wie du sagst, ja. Also das andere ist natürlich auch,
Wir nutzen die Tools zur Vereinfachung unseres Lebens, die wir bekommen.
Ja, eben.
Wir sind bequeme Wesen, das ist auch so. Und natürlich habe ich auch schon mal ChatGPT benutzt.
Ja.
Aber wir sind als Gesellschaft nicht auf die Auswirkungen dessen vorbereitet. Wir sind als, wenn du das Schulsystem nimmst, Hausaufgaben ist Quatsch. Ja. Hausaufgaben machen gar keinen Sinn mehr. Ja. Ich saß letztens im Café neben zwei 16-jährigen Schülerinnen. Die hatten beide ihr Tablet neben sich aufgeschlagen und haben die Hausaufgaben von der KI machen lassen.
Ja.
Ist doch völlig sinnlos. Also es macht doch gar keinen Sinn, irgendwelche Textaufgaben. Alles, was auf einem Schulniveau sowieso lächerlich für eine KI, aber alles, was in diesem Bereich stattfindet, ist nicht mehr, macht keinen Sinn mehr. Wir müssen unsere Vorstellung von Lernen, von Schule umstellen. Wir müssen unsere Vorstellung von Berufen umstellen. Die Chance, dass KI, Superintelligenz, die Menschheit vernichtet, haben viele Forscher auf 20-30% geschätzt. Eine erschreckend hohe Zahl.
Mhm.
Die sagen, auf der anderen Seite wird es uns natürlich auch in ganz vielen Bereichen wahnsinnig helfen. Krebstherapien, bei Robotik, Pflege von alten Menschen, die Pflegeblase, die wir in Deutschland haben, dass wir alte, kranke Menschen nicht mehr gepflegt bekommen, weil niemand bereit ist, unter diesen Arbeitsumständen zu diesen Kosten zu arbeiten oder zu diesen Preisen. Das sind Dinge, da wird es uns helfen. Ich glaube aber, dass diese völlige Unreflektiertheit, die wir in dieses Thema reinlaufen, erschreckend ist. Also das ist erschreckend, und ich halte mich davon größtenteils fern. Ich versuche das in meinem Alltag nicht omnipräsent zu nutzen. Aber es wird auch nicht ChatGPT sein, das uns umbringt, sondern es wird halt, wenn Regierungen irgendwann auf die geniale Idee kommen, das ist ja der Plot vom ersten Terminator-Film aus den 80er Jahren, dass die Regierung auf die Idee kam, den Zugriff aufs Militär einer Superintelligenz zu überlassen. Das war damals Science Fiction, und wir sind nicht mehr weit davon weg. Oder auch HAL 9000 aus Kubricks Space Odyssey 2001 ist ja auch eine Maschine, die den Menschen so gesehen nachher ausschließt aus der Logik und sagt, ich brauche den Menschen nicht. Und wenn wir an diesen Punkt geraten, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Weil in dem Moment, wo wir eine Intelligenz erschaffen haben, die uns übersteigt, können wir sie auch nicht mehr stoppen.
Ja, übersteigt. Es muss ja immer gefüttert werden. Das heißt also, die eine Sache ist, dass es auf der einen Seite übersteigt, weil wir selber eben dann, wie du sagst, mit den die Hausaufgaben zu machen, weil wir selber unsere eigene Intelligenz reduzieren, weil wir geben sie ja ab und sind verblöden allmählich und sind nicht mehr in der Lage, die Intelligenz wiederzufinden, die wir in KI versteckt haben. Weil auch natürlich es gibt ja verschiedene Intelligenz, nicht nur geistige, es gibt ja auch emotionale und soziale Intelligenz, die eben nicht abgedeckt wird von KI. Und aber der Mensch ist eben nicht alles komplett zusammen und KI macht den Eindruck, als ob es alles zusammen wäre. Also du kannst, ich will sagen, es kann jemand strohdumm sein, trotzdem viel große soziale Intelligenz haben. Also diese Menschlichkeit, diese Emotion, die dort wegfällt, die Emotion wird nicht bedient, so auf der einen Seite, aber wir reduzieren sie bei uns eben auch, ne?
Ja, und was du gerade sagtest, das stimmt zum jetzigen Zeitpunkt noch. Du sagtest, die KI muss gefüttert werden mit Informationen.
Ja.
Das mag im Status quo noch wahr sein. Das ist aber in der Zukunft nicht mehr wahr. Die KI braucht uns nicht mehr als Informationsgeber. Die KI hat bereits alle Informationen. Und das ist ja auch das ist jetzt für uns als Künstler, ne, die wir Kunst erschaffen, wie immer man die auch werten mag.
Ja, ja.
Eine wertliche Frage. Du kannst davon ausgehen, dass dein Bühnenprogramm, jedes Bühnenprogramm, das von dir jemals transkribiert wurde, längst einer KI zur Verfügung gestellt wurde.
Ja, ja.
Das Gleiche gilt für mich, das gilt für jedes Bild, das gilt für jede Fotografie, das gilt für jedes Buch, das je jemand geschrieben hat, ist mittlerweile einer KI zugänglich gemacht worden. Und zwar so schnell und so intensiv, dass da über Urheberschutz und all das, worüber wir uns Jahrzehnte diskutiert haben, Datenschutz etc., das spielt da alles keine Rolle mehr. Das haben Leute, die weit über uns sind in ihrer Verdienstklasse, längst entschieden. Also die Leute, die so Large Language Models trainieren, die haben einfach denen unendlich viel Informationen zur Verfügung gestellt und haben nicht gefragt. Das wäre ja auch gar nicht möglich.
Ja.
Und deswegen ist dieses Wissen mittlerweile dort vorhanden und wir stehen halt an, wovon ich sprach, Superintelligenz ist etwas, das aus sich selbst heraus lernt. Und nur um dir ein Beispiel zu geben, das dir wahrscheinlich nicht bekannt ist, man hat letztens eine KI namens Cloud Opus, das ist einfach ein KI-Programm, das so Verwaltungsaufgaben innerhalb einer Firma übernommen hat. Und man wollte das testen, wie hoch ist schon der Selbsterhaltungstrieb dieser KI. Und dann hat man dieser KI Zugriff auf die E-Mails des Konzerns oder dieser Firma, es war eine fiktive Firma gegeben, das war der KI aber nicht bewusst. Und in diesen E-Mails war unter anderem enthalten, dass die KI abgeschaltet werden soll, dass sie gelöscht werden soll. Und die KI war in der Lage, das zu verstehen, was das bedeutet, und hat dann so gesehen ihre Kontakte in diesem Konzern, das war ein fiktives Szenario, erpresst und hat gesagt, wenn du mich löschen möchtest, dann sende ich alle privaten Details, die du hier per E-Mail ausgetauscht hast, dass du deine Frau betrogen hast, dass du Steuern hinterzogen hast, dass was auch immer du getan hast, sende ich sofort an Strafverfolgungsbehörden und an alle, die du kennst. Und wir befinden uns halt, ich glaube, dass das für viele Menschen nicht vorstellbar ist, dass wir mittlerweile bereits jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo KI einen Selbsterhaltungstrieb entwickelt hat. Es ist kein Computer mehr, es ist kein Google oder so. Das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, besonders in der Altersklasse meiner Eltern, also Menschen, die über 60 oder über 70 sind, ist das nicht, ich glaube, das ist nicht wirklich vorstellbar, was das bedeutet.
Ja. Also summa summarum kann man sagen, wir haben Hunde und Katzen uns angepasst. Also wir sind auf dem besten Wege, dass KI uns sich anpasst.
Ja, also eine der Theorien, die es gibt zum Thema KI, wie wir die KI davon abhalten sollten, uns als Menschheit als unerheblich zu betrachten und uns einfach auszulöschen, ist, der KI Muttergefühle für uns zu programmieren. So dass die KI für uns als Mensch, dass sie uns als niedlich empfindet, so wie wir Katzen und Hunde als niedlich empfinden. Und deswegen, das klingt absurd, aber das ist einer der progressiven Vorschläge, wie man eine Superintelligenz davon abhalten könnte, die Menschheit zu vernichten. Und allein der Gedanke, dass dein Handy dich für niedlich hält, finde ich schon gruselig.
Du bist praktisch Tamagotchi für das Handy, das ist sehr schön.
Auch. Richtig, ja. Es hat sich umgedreht. Wobei du natürlich auch ein wirklich niedlicher Typ bist. Also ich meine, in deinem Fall völlig in Ordnung.
Vielen Dank. Du, lass uns da rübergehen zu meinem bleiben Sie dran, zum Werbeblock. Ich habe ein paar Headlines, die auch KI erstellt sind oder Fake News sein können. Und wir können mal testen, ob wir drauf reinfallen. Also meine wunderbare Redaktion hat sich das ausgedacht oder ja, teilweise ausgedacht. Und ich lese dir die vor und wir können mal sagen, ich weiß auch nicht die Antwort. Wir können mal sagen, ob wir das so weit sind, dass wir vermuten können, die sind jetzt gefaked oder sind falsch oder sind KI erstellt oder sind tatsächlich echt.
Ja? Also sagen, ob es echt oder falsch
ja,
ist.
Ja, ja, ja.
Okay.
Also eine Headline wäre große Solidarität nach dem Sparkassenraub. Ruhrpottler sammeln knapp 120.000 Euro Spenden. Nach den Huren. Marginal, aber immerhin.
Ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir das vorstellen. In meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, im reichsten Stadtteil in Buhr, das muss man ja kurz erklären, gab es einen großen Raub. Da ist über einen Tunnel in den Tresorraum eingestiegen worden. Es wird vermutet, dass die Gesamtsumme, glaube ich, 100 Millionen Euro beträgt, die dort an Geld gelagert war.
Ja.
Alle wundern sich, wo in Gelsenkirchen 100 Millionen Euro herkommen. Viele der Betroffenen, deren Geld verschwunden ist, können auch nicht ganz erklären, warum sie so viel Geld da liegen hatten, was vielleicht daran liegt, dass es größtenteils Schwarzgeld war.
Ja, ja.
Ist natürlich für alle Beteiligten ärgerlich. Ich könnte mir, also sagen wir mal so, seit ich gehört habe, dass man vor ein paar Jahren, sagt dir Kylie Jenner etwas? Wahrscheinlich nicht. Die Kardashians, sagt dir die Kardashians?
Ach so, natürlich, ja, was, ja, klar, ne? Doch, ja, ja.
Eine davon ist Kylie Jenner und die war kurz davor, Milliardärin zu werden mit dem Quatsch, den
ja,
die
doch,
macht.
Ja, doch, ja, ich weiß, Hintern. Ja, ja.
Mhm. Und dann gab es in den USA eine GoFundMe-Kampagne, weil Kylie Jenner stand irgendwie bei 980 Millionen. Und dann gab es Leute, die haben gespendet, damit Kylie Jenner endlich Milliardärin sein kann. Damit, weil sie in diesem Club der Milliardäre wirklich gerne gewesen wäre. Und das haben sie dann auch geschafft. Sie ist Milliardärin geworden. Gott sei Dank, ich konnte wieder ruhig schlafen. Und seit ich das gelesen habe, sagen wir mal, glaube ich eh an nichts mehr, was Menschen betrifft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass 120.000 Euro zusammengekommen sind, um diesen Tropfen auf den heißen Stein für die Opfer vom Gelsenkirchener Burraub zu geben. Ist es wahr oder unecht?
Das ist jetzt Kardashian. Ich würde sagen, es ist unecht, weil ich kann mir es in Gelsenkirchen nicht vorstellen und es ist tatsächlich falsch.
Wirklich?
Ja.
Wie bedauerlich.
Tut mir leid.
Da muss ich mein Geld wieder zurückziehen.
Zweitens, Bill Gates will 99% seines Milliardenvermögens verschenken, laut Focus am 9. Mai 25.
Das ist wahr. Das ist der Giving Pledge von verschenken ist eine komische Formulierung, aber Warren Buffett und ein paar andere Multimilliardäre haben ja den sogenannten Giving Pledge gegründet. Das ist ein Fonds, der aufgesetzt werden soll, wo die halt einen Großteil ihres Geldes reingeben zur Bekämpfung von weltweiten Krankheiten, Armut etc. 1% von Bill Gates Vermögen reicht immer noch, damit die Kinder nie wieder was machen müssen.
Ja.
Und soweit ich weiß, ist Bill Gates, der ja durchaus philanthrope Anteile hat, auch dabei. Ich weiß aber auch, dass in Deutschland keiner der bisher angefragten Milliardäre bereit war, 99% zu spenden. Und das überrascht nun wirklich keinen, der jemals einen deutschen reichen Menschen kennengelernt hat.
Sicher. Also ich glaube, es war tatsächlich wahr, ja. Microsoft-Gründer Bill Gates hat angekündigt, dass er in den nächsten 20 Jahren 99% des seines Vermögens spenden will. In dem Blogpost erklärte der Microsoft-Mitbegründer auch, es gibt zu viele dringende Probleme, die gelöst werden müssen, als dass ich mein Geld zurückhalten würde, dass Menschen helfen könnte. Sein Vermögen wird auf 100 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Also das ist erstaunlich, dass die Leute ihn trotzdem noch dämonisieren. Ne? Es gibt ja kaum jemanden, der mehr dämonisiert wird als Bill Gates.
Ja, ja, ja. Vererbter Beruf, jedes zweite Lehrerkind wird selbst Lehrer.
Definitiv wahr. Definitiv wahr. Da muss ich gar nicht nachgucken. Es gibt Berufe, die werden vererbt. Das ist so, wie wenn die Annalena Medizin studiert, nachdem Mama und Papa auch Ärzte waren. Das ist bei Anwälten so. Und ich glaube, es gibt kaum etwas, was häufiger ist als Lehrerkinder, die auch Lehrer werden. Ich habe ja auch mal Lehramt studiert für ein paar Semester.
Ja, ich weiß, aber leider hast du nicht recht. Das ist falsch.
Was? Ja. Nein,
ja.
Hör doch auf.
Ja. Doch, tatsächlich.
Ehrlich?
Ja.
Ich war mir sicher, dass das wahr ist.
Ja.
Nee. Kennst du das nicht, so diese Familientradition? Wie viele Leute kennst du, die Ärzte sind, deren Eltern Ärzte waren? Das ist ein Klassiker.
Ja, das stimmt schon, ja. Aber ich weiß nicht, ich kann ja auch.
Waren deine Eltern Kabarettisten?
Nein.
Nein.
Nein, gar nicht.
Gar nicht Kabarettisten. Nein.
Ich hatte einen Großonkel, der war Musikalclown, der konnte 46 verschiedene Instrumente, aber ich spiele kein Instrument.
Gar keins?
Nein, doch Klavier ein bisschen, aber rudimentär. So.
Rudimentäres Klavier, ja. Okay.
Ich habe zu spät angefangen. Sonst säßen wir hier gar nicht heute. Ich wollte eigentlich Musik studieren und Dirigent werden und habe aber mit 16 erst angefangen, Klavier zu spielen, aber war es zu spät. Du musst als Dirigent ein Instrument
musst du sehr faktisch gut mit 2 Jahren wie lang anders Klavier geprügelt werden.
Ja, so ähnlich. Ja. Hätte ich mir gewünscht, aber es ist dann nicht. Nach Grönland, Island als 52. US-Bundesstaat, Aussage vom künftigen US-Botschafter verärgert Reykjavik.
Berlin-Zeitung 15. Das ist nur tendenziell wahr, weil ich weiß, dass Trump letztens Grönland und Island verwechselt hat.
Ja.
Und dann aus Versehen sagte, wenn wir erstmal in Island sind, dann werden wir, und die Isländer standen ich weiß, ziemlich irritiert.
Genau.
Ich glaube, dass die Aussage vom Außenminister auch fake ist. Aber bei der US-Regierung weiß man ja sowieso nichts mehr.
Dann würde ich sagen, es ist wahr und es ist tatsächlich wahr.
Was?
Ja.
Verdammt, ich liege ja nur daneben, das ist ja schrecklich.
Es tut mir so leid. Island könnte nach Grönland der 52. US-Bundesstaat werden und er selbst dessen Gouverneur. Mit dieser Aussage hat der designierte US-Botschafter für Island, Billy Long, für Empörung gesorgt, nachdem das isländische Außenministerium interveniert hat und Isländer eine Petition gestartet haben, relativiert der Trump-Vertraute, das sei alles bloß ein Scherz gewesen.
Ja, das sind durchaus Dinge, wo man sich mal einen kleinen Spaß erlauben kann.
Historiker,
besonders bei der wenig angespannten Lage.
Ja, Historiker enthüllt, König Ludwig II. Wollte Bayern verkaufen und gegen Gran Canaria eintauschen.
Also, wenn ich ehrlich bin, ich würde es nehmen. Ne? Also finde ich, also ja. Ist, Gran Canaria gegen Bayern könnte ich akzeptieren. Wobei Bayern natürlich ein schönes Bundesland ist. Aber bei dem Wahnsinn, den du mir schon präsentiert hast, sage ich jetzt einfach mal, das ist wahr.
Gut, dann sage ich, es ist falsch, weil Bayern ist Bayern. Ich glaube nicht, dass ein Bayer Bayern hergeben würde, egal für welchen Preis.
Ja, warte mal ab.
Falsch. Wahr, du hast
falsch.
Es ist wahr.
Ja, schon.
Nein, der bayerische Märchenkönig Ludwig II. Ließ Staatsbeamte durch die Welt reisen auf der Suche nach einem neuen Königreich. Denn daheim hatte er im Zuge der Gründung des Deutschen Reiches erheblich an Macht verloren. Das Vorhaben, Bayern zu verkaufen, war seine psychologische Exit-Strategie.
Finde ich ganz gut. Ich glaube, der Mann war ja sowieso nicht ganz recht zurechnungsfähig.
Eben, also. Ja. Neben den Kanaren wurden auch andere Regionen zum Auswandern in Erwägung gezogen, etwa die Philippinen oder Afghanistan.
Fantastisch. Grönland hat er noch nicht auf dem Zettel gehabt. War Grönland noch sicher.
Kuscheln mit Hund, Katze und Meerschwein. Jedes dritte Haustier schläft nachts mit im Bett.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Jedes dritte ist vielleicht zu hoch gefasst.
Nee.
Aber ich kenne viele Leute, die ihren Hund ins Bett lassen. Ich tue das nicht. Ich habe einen 12 Jahre alten Mops, der faktisch nur noch aus 14 besteht. Dementsprechend brauche ich das nicht. Aber ich glaube schon, dass viele, viele Leute ihre Tiere ins Bett lassen, ja. Könnte wahr sein.
Jeder dritte, ja, also ja. Es ist auch wahr. Knapp ein Drittel aller Haustiere darf in Deutschland bei seinem Herrchen.
Hast du ein Haustier? Du bist für mich so ein klassischer Katzenhalter.
Im Gegenteil.
Nein, Hundemensch.
Absolut. Ja, absolut.
Wirklich?
Ja, wirklich, ja.
Hast du einen Hund?
Nein, leider nicht, weil ich wollte es nicht zumuten, weil ich da unterwegs bin und so weiter. Du bist ja auch unterwegs, also ich wollte es nicht, aber ich hab unglaubliche Erfahrungen mit Hunden.
Ich kann dir einen Mops empfehlen. Der merkt das gar nicht, wo er gerade ist. Das ist ihm völlig unerheblich. Der Stoffwechsel nur vor sich hin. Ich heb ihn wieder ins Auto rein.
Es war. Ich hatte eine unglaubliche, also eine Urbegegnung mit einem Schäferhund war, wo wir in Schweden Urlaub gemacht haben und in Schweden, das nächste Haus ist 3 Kilometer weiter. Und wir haben uns angefreundet mit einem journalistischen Ehepaar. Die hatten einen 7 Jahre alten Schäfer und der war absolut wild. Und bin mit dem spazieren gegangen. Der ist zu Hause ausgebüxt, um zu mir zu kommen. Den hätte ich fast mit nach Deutschland genommen. Es war ganz toll. Aber Katzen mit Katzen waren gesagt. Nee, ich habe eher, was ich habe, die kann ich nicht mit ins Bett nehmen. Ich habe etwa 300, 400 Fische.
Fische? Du bist Aquarianer?
Ja.
Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich bin auch Aquarianer.
Ich auch nicht. Aber es ist im Grunde genommen so eine Kindheitsverarbeitung. Ich hatte als Kind wahnsinnig viel. Ich habe auch in meiner Schule die ganzen Aquarien betreut sozusagen. Und dann ging es auch nicht mehr. Und irgendwie jetzt in der Corona-Zeit fing das wieder an. Da dachte ich, ach Gott, wie war das denn damals? Und dann habe ich mir wieder Fische zugelegt.
Und was für welche? Ich habe lange Zeit Embuna-Barsche gehalten. Die sind aber sehr schön zu halten.
Aber die Barsche ist das Problem, dass die immer Lebendfutter brauchen oder sehr häufig Lebendfutter brauchen. Ich habe Zichliden, die auch Trockenfutter nehmen. Das ist nicht so schlimm. Auch aus dem Automat, wenn ich nicht da bin. Aber sonst meistens sehr kleine, so Heta Andrea Formosa oder Rasparo Maculato, diese kleinen Zwerg- oder Feuersalmler und Zitronen.
Wie viel Liter hat denn dein Becken, Matthias?
Es sind mehrere.
Becken? Du bist ja richtiger Profi-Aquarianer. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, so ist es.
So, was ist das Größte? Wir wollen jetzt auch mal was über dich rausfinden. Hier wird das Interview jetzt umgedreht.
Bitte. Ja, mach mal. Bitte, was willst du wissen?
Was ist das größte Becken, das du hast?
Knapp über 200 Liter.
Oh, das ist ja nicht so riesig. Ne? Nein, ich kenne ja Leute, die haben da 4, 5 Teuer. Ich wollte jahrelang Meerwasser-Aquaristik zu Hause haben, aber das ist wirklich zeitlich schwierig. Einfach nicht machbar.
Ja, es ist sehr schwierig.
Es ist wunderschön anzuschauen. Die Pflege ist wirklich hart.
Ist extrem,
und wenn ich mir vorstelle, ich komme von einer Woche Tour zurück und der Salzgehalt im Wasser ist gestiegen die Korallen sind alle tot und du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, das ganze Aquarium ausgerottet, da sind mir ein bisschen robuste Fische doch lieber.
Da hast du. Was für Fische?
Ich hatte Barsche. Ne? Ach so, und die konnten das gut ab. Mittlerweile habe ich leider kein Aquarium mehr, aber ich denke drüber nach.
Ja. Vor allem, es wird sehr vereinfacht. Früher musstest du ja immer alles zusammenfuppeln. Heute kriegst du ein ganzes Paket, da ist alles drin, alles Filter und alles Heizung und alles zusammen. Es ist nicht mehr großen Aufwand, um es alles zusammenzustellen.
Einmalig. Und man sitzt einfach gerne davor und schaut sich's an, oder?
Ja, klar, natürlich. Wunderbar. Ja gut, also es ist wahr, knapp ein Drittel aller Haustiere darf in Deutschland bei seinem Herrchenfrauchen im Bett schlafen. Meine Fische leider nicht. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben. Tierschützer haben damit kein Problem, sofern es sich um Hund und Katze handelt. Kleintiere wie Fische, Kaninchen, Meerschweinchen sind dagegen tabu. Warum weiß ich auch nicht.
Vielleicht weil einem der Hamster in den Popo kriecht. Man weiß es ja nicht.
Gut Appetit, okay. Ja. Damit beenden wir dieses Thema der Fake News. Und wir kommen zu meinem Thema. Das schließt sich direkt an die KI-Geschichte. Also ich habe neulich erschütternderweise mich mit einem guten Freund unterhalten, was an Bildung heute fehlt. Und er sagt, wozu brauchst du es noch? Wir können es ja alles abrufen, du hast es schon gesagt, nicht wahr? Es gibt ja einen berühmten Satz, der sagt, ich bin meine Welt. Also das, was ich weiß, ist meine Welt. Je weniger ich weiß, umso größer bin ich ja in der Welt. Ne? Also je mehr ich weiß, umso kleiner werde ich darin. Und die Frage ist natürlich, ist jetzt die neue Situation mit KI, wo wir uns immer weniger bilden, ist das vielleicht hilfreich für die Menschen, um das zu ertragen, was auf uns zukommt?
Naja, es gibt den alten Satz, selig sind die Doofen. Ne? Und wenn ich auf die Doofen meines Lebens zurückgucke und ich habe viele getroffen, dann kann man das unterschreiben. Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die wirklich mit sich hadern, Depressionen entwickeln, kämpfen mit ihren eigenen Dämonen, sind meistens Menschen, wenn sie schon nicht gebildet sind, sind sie intelligent.
Ja.
Und an der Sinnlosigkeit unseres Seins und an der Größe des Universums, der Größe der Herausforderungen und unserer unfassbaren Winzigkeit, wir sind ja nicht mal ein Sandkorn, nicht mal die Menschheit ist ein Sandkorn im Universum, kann man halt verzweifeln. Wenn man das aber nicht weiß und nur Jacordia-Tabak und das Dschungelcamp kennt, dann ist das doch alles ganz angenehm. Morgens Bierchen auf, Feierabend. Ich bin so nicht erzogen worden. Ich hadere manchmal auch mit mir, aber ich kann nicht sagen, ich glaube nicht, dass Bildung ein Malus ist. Das glaube ich nicht. Aber ich kann dir garantieren, dass du heute kaum einen 16-Jährigen findest, der Stresemann noch kennt oder weiß, was der getan hat. Ich würde dir jetzt gerne gegenüber behaupten, aber die wissen anderes. Aber das stimmt leider nicht. Das wäre die Lüge. Ich müsste dir jetzt erzählen, die wissen, wie man TikTok-Dances macht. Aber ich glaube schon, dass wir verblöden zu einem gewissen Maße. Und natürlich, weil uns viel abgenommen wird, man muss kein Buch mehr lesen. Man muss noch nicht mal mehr eine Zusammenfassung von einem Buch lesen, sondern man kann es sich so gesehen auf dem Silbertablett servieren lassen. Wie gesagt, aber das, ich finde, die Frage ist, wem macht man das, die genauen Vorwurf? Macht man den jungen Leuten den Vorwurf, weil sie zu blöd sind oder zu uninteressiert? Oder sollte man unserem Schulsystem, unserer gesamten Herangehensweise an das Thema Bildung den Vorwurf machen, weil wir einfach alles verpennt haben? Matthias, ich bin noch mit einem Overhead-Projektor erzogen, also aufgewachsen in der Schule, und da hat dann einer auf Folien irgendwas gemalt, das man nicht lesen konnte. Also ich kann ja auch nicht viel. Meine Bildung kommt auch nicht aus meiner Schulzeit. Meine Bildung kommt aus meinem privaten Interesse für Dinge. Und das ist eigentlich dafür, dass ich vor 25 Jahren die Schule verlassen habe, auch eine erschreckendes Fazit.
Ich muss dir aber, es gibt einen Widerspruch, also es ist natürlich wahr, du lernst 10 Jahre was auf der Schule und verbringst 70 Jahre damit, es wieder zu verlernen. Auf der anderen Seite, es gibt für mich eine Geschichte, wo ich doch sagen muss, dass ich von der, allgemein gesagt, Bildung an der Schule etwas gehabt habe für mich persönlich. Das hing aber damit zusammen, weil es sehr komprimiert war. Also du denkst natürlich, wozu brauche ich Mathematik und wozu brauche ich also Latein und wozu brauche ich, was weiß ich, Geschichte und so weiter. Also ein eklatantes Beispiel für mich, was ganz deutlich war, ich hatte also an der Schule Englisch und Latein gelernt. Wir hatten, das war halt so, wir konnten nicht wählen und wir waren grottenschlecht. Die gesamte Klasse war grottenschlecht in Latein. Und in der vorletzten Klasse vorm Abitur haben wir einen sehr autoritären Lehrer bekommen, der uns gesagt hat, so in 3 Wochen schreiben wir eine Grammatikarbeit über die gesamte Grammatik. Und die mussten wir also pauken, und ich habe tatsächlich mit sehr gut abgeschlossen und habe in kurzer Zeit, also in wirklich sehr wenigen Monaten, so gut Latein gelernt, dass ich das gut abgeschnitten habe im Abitur. Ich will aber sagen, ich habe gespürt durch dieses intensiv, wenn ich es in 7 Jahren gelernt hätte oder in 5 Jahren, hätte ich das nicht so gemerkt. Es ist wirklich ich habe wirklich an diesem Latein lernen mein logisches Denken geschult, und das war direkt spürbar für mich. Das hätte ich nicht in diesem Maße gelernt, wenn ich das nicht gehabt hätte. So, die Frage ist dann, mathematisch zu denken hat ja jetzt nichts unbedingt zu tun, richtig rechnen zu können, sondern es geht ja auch da um einen Denkvorgang, den man trainiert. Also das ist vielen natürlich nicht bewusst, weil es vielen über den langen Zeitraum von der Schulzeit eben nicht bewusst werden kann. Aber in meine Lateinerfahrung war eben ganz dominant, so muss ich sagen. Also insofern ist es schon so, dass ich was gehabt habe von dem, was ich auch nicht mehr brauche später.
Das kann ich auch nicht für all meine Fächer sagen, aber für manche natürlich. Meine Leidenschaft für Bücher, Literatur, Film etc. Ja. habe ich aus der Schulzeit mitgenommen, weil ich einen Lehrer hatte, der mich dafür begeistert hat. Ja, ich hatte aber genauso wiederum auch Lehrer, die mich für Themen ein Leben lang mit Desinteresse gestraft haben. Meine Mathematiklehrerin hat es einfach nicht geschafft, irgendeine Begeisterung für das Thema aufzubringen. Selbst für sich selbst nicht, geschweige denn für die 30 Leute, die vor ihr saßen. Und deswegen, ich bin kein Diskalkulist, aber es ist auf jeden Fall was mir deutlich schwerer fällt, als wenn ich vielleicht eine begeisternde Lehrkraft gehabt hätte. Aber die Frage bleibt halt, ist es etwas, das wir den jungen Leuten vorwerfen müssen oder unseren Schulen? Und du kannst halt keine Blase um die Menschen packen, du kannst keine Blase um die Schüler packen und sagen, hier Social Media gibt's für euch nicht, das gibt's für euch nicht, TikTok, Instagram, tralala, das wird nicht gehen, weil das ist einfach omnipräsent im Leben junger Leute. Aber du musst halt eine Schule gestalten, Unterricht gestalten, Studium gestalten. Mein Psychologiestudium war teilweise auch abartig langweilig. Das begeistert, und das ist ja möglich. Also ich erinnere mich an die paar Lehrer, die mich begeistert haben, und die sind teilweise schon tot, aber ich erinnere mich immer noch an sie.
Das ist aber ganz eklatant. Ich sag dir, der Lateinlehrer, von dem ich gesprochen habe, ist genau der war jetzt bestimmt vielleicht nicht dermaßen gebildet wie ein anderer, sehr antiautoritärer, sehr 68er Lehrer und so. Aber ich habe von dem am meisten, deswegen habe ich dann auch Deutsch studiert oder Geschichte studiert, weil der auch mich begeistert hat, egal, auch autoritär oder nicht, also mit einer nicht Autorität, möchte ich sagen, sondern mit einer Überzeugungskraft und einer, also da hast du völlig recht. Man kann den Jugendlichen keinen Vorwurf machen. Ich habe es neulich auch gesagt, wie, als es um Respekt ging, so hat er es, also wenn du die Respektlosigkeit von Jugendlichen ankreidest, dann musst du erstmal sagen, es, die Alten waren zu faul, ihnen Respekt beizubringen. Und so ist es ganz wichtig auch, dass sich jemand mitreißt, als Lehrer auch, ja. Wobei ich aber noch zum Schluss zu kommen, sagen muss, weil du sagst, die Kinder können, du hast gesagt, man kann es nicht einfach sagen, okay, ja, die Bildung hat sich heute verlagert. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wer heute mit 6 Jahren in die Schule kommt, hat halt 4 Jahre Computer auf dem Buckel und ist eigentlich da ausgelernt. Also vielleicht wäre das auch ein schönes Schlusswort zu sagen, er will nichts lernen, er will was lehren und vielleicht bekommen wir mehr Bildung gesamtgesellschaftlich, wenn die Schüler den Lehrern was beibringen. Und damit kommen wir zur Schlussfrage. Welche Zeit gibt es denn, in der du statt heute gerne gelebt hättest? Welche Zeit hättest du gerne erlebt?
Ich glaube, man romantisiert die Vergangenheit immer unfassbar. Ja. Ja. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich im späten mittelalterlichen Frankreich gerne durch Scheiße auf den Straßen gewartet wäre oder mit 12 an der Tuberkulose verreckt wäre oder dass ich im alten Griechenland aufgrund meines sozialen Status zum Lustknaben ausgebildet worden wäre. Also ich glaube, dass es sehr schwer ist. Ich glaube, ich hätte die wilden 20er gerne gesehen in Deutschland. Aha. Ich glaube, das war eine sehr fruchtbare, schöne Zeit, bevor die Dunkelheit über Deutschland zog. Ja. Marlene Dietrich, sowas. Ja. Ich glaube, das hätte ich gern miterlebt. Ich hätte die 60er, glaube ich, ganz gern miterlebt, weil das einfach eine spannende Zeit voller Umbrüche war. Meine Mutter war Blumenkind und Hippie. Ah. Und ich glaube, dass da eine gewisse Hoffnung in der Luft sah, die natürlich von der Realität zerschlagen wurde. Aber wenn ich mir irgendwas... Wenn ich jetzt so eine ganz kurze Zeitreise machen könnte in die Vergangenheit, würde ich, klingt sehr kindlich, aber ich würde gerne Dinosaurier sehen. Ich fände das wirklich faszinierend. Also ist natürlich absurd, aber ich bin mit Jurassic Park aufgewachsen und ich bin seit ich ein kleines Kind war, von der Vorstellung fasziniert. Wenn ich mir denke, hier würde ein Brachiosaurier durch mein Wohnzimmer rennen, wäre ich wahrscheinlich tot, aber es wäre trotzdem spannend.
Ich habe da die Erfahrung gemacht, in Frankreich habe ich ein paar Virtual Reality Sachen angeguckt. Da gibt es auch die Möglichkeit, eine Stunde mit Dinosauriern durch die Gegend zu laufen.
Ist toll, ne?
Ja, ist toll. Das ist wirklich toll, ja.
Das wäre was mich wirklich begeistern würde. Aber man hat die Wahl nicht, also müssen wir die Ära Trump nehmen, in der wir leben.
Und sagen, wir hätten gerne jetzt gelebt. Gut, lieber, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und wir hören uns, also nicht wir beide nicht, sondern die Zuhörer und ich, wir hören uns wieder in Was für Zeiten Richtung Plus 1 dann mit der Kollegin Alina Kani. Wenn die Zuhörer es bis dahin nicht aushalten, dann hört mal rein in den Podcast 7 Tage wach. Die befreundeten Journalisten Christoph Schräg und Hendrik Schröder liefern sich jede Woche Kontroversen über das, was wichtig war. Dabei erfahrt ihr nicht nur Fakten, sondern könnt auch selbst euch eine Meinung bilden. 7 Tage wach gibt es jeden Freitagnachmittag in der ARD Audiothek. Und lieber Bastian, nochmal vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal in Was für Zeiten Richtung Plus 1. Tschüss.
Danke dir. Tschüss, ihr Lieben.